Zeit für Politik. Der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Die fünf Fragen.
Interrail-Ticket, Erasmus-Auslandssemester und keine Roaming-Gebühren für das Internet. Jungen Menschen bietet die Europäische Union viele Chancen, um zu reisen und neue Länder zu entdecken. Der europäische Gedanke möchte Gleichberechtigung, Freiheit und Demokratie in den heute 27 Mitgliedstaaten sicherstellen. Gleichzeitig gibt es auch Kritik an der EU. Die Rede ist von Regulierungswahn, von zu viel Einmischung und zu wenig Einigkeit. Wir wollen daher gemeinsam die Aufgaben und die Herausforderungen der EU anschauen und vor allem verstehen, was tut die EU denn genau für uns und warum lohnt es sich, trotz der angesprochenen Kritik, den europäischen Gedanken zu unterstützen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie Sie bestimmt schon gemerkt haben, haben wir unseren Auftritt ein wenig verändert. Wir konzentrieren uns ab dieser Episode auf 5 übergeordnete Fragen zu den Themen, die hier besprochen werden. Unsere 5 Fragen stellen wir heute Dr. Martin Groß vom Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft an der LMU in München. Er hat den Schwerpunkt politische Systeme und europäische Integration. Herzlich willkommen, Herr Groß.
Dankeschön.
Was macht die EU eigentlich für uns als Einzelpersonen? Herr Groß, was hat sich für uns in den letzten Jahrzehnten durch die EU eigentlich verändert?
Im Grunde alles. Also wir haben Reisefreiheit gewonnen, wir haben eine eigene Währung durch die Europäische Union, wir haben freien Güterverkehr, freien Personenverkehr, freien Waren, Dienstleistungsverkehr. Es gibt keine Schlagbäume mehr, bis vor kurzem wieder. Das heißt, eigentlich hat sich das komplette Leben verändert für die Generation vor allem, die auch noch die Zeit eben vor der Europäischen Union kennengelernt haben.
Und was macht die EU gerade für junge Leute?
Nun, für die jungen Leute gibt es jetzt für diejenigen, die an Universitäten sind oder an Hochschulen, die Möglichkeit für ein Erasmus-Studium, dass man eben für eine gewisse Zeit ins Ausland an Partneruniversitäten gehen kann oder auch Personen eben nach Deutschland kommen können. Und was viele nicht wissen, das gibt es eben auch für Auszubildende, das Erasmus-Plus-Programm eben, um Europa besser kennenzulernen. Das wäre so ein Aspekt davon.
Wieso meinen Sie, kriegt man gefühlt so wenig von dem mit, was die EU für uns tut?
Nun, das liegt zum Teil am Interesse. Also wir sehen bei den Leuten, dass das Interesse an der Europäischen Union trotz ihrer Wichtigkeit für das tägliche Leben doch deutlich geringer ausgeprägt ist als für die nationale oder auch die kommunale Politik. Und das andere ist, die EU ist sehr, sehr komplex und kompliziert und schwierig zu verstehen. Und das spiegelt sich dann leider auch in der Medienberichterstattung teilweise wider, dass dann doch eher ein innenpolitischer Fokus gewählt wird.
Wenn ich jetzt die Frage nochmal umgekehrt stellen würde, also gehen wir davon aus, dass jetzt Leute zuhören, die eine Zeit vor der EU nicht kennen. Wie war das Leben damals?
Nun, damals muss man vielleicht gar nicht so weit zurückzugehen. Ich glaube, dass das Prägnanteste war immer in Urlaub reisen außerhalb von Deutschland, früh losfahren, weil man wusste, es gibt eben Stau an der Grenze, weil da Schlagbäume sind, Zollkontrolle und dann das Gefühl bei der Rückfahrt wieder, wenn die Eltern eventuell vielleicht ja doch die eine oder andere Flasche Wein, Olivenöl oder sonstiges vielleicht mehr drin hatten im Kofferraum versteckt, als es vielleicht der Fall sein sollte. Das war für mich so das prägnanteste Gefühl.
Wer entscheidet in der EU alles mit? Herr Groß, welche Organe entscheiden denn alles mit?
Nun, das wären zum ersten Mal die Europäische Kommission, also mit der jetzigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den jeweiligen Repräsentanten der Mitgliedstaaten, die jeweils einen entsenden dürfen, außer Deutschland, weil wir schon repräsentiert sind durch Ursula von der Leyen. Die machen quasi so eine Art Gesetzesvorschläge, die dann im Europäischen Parlament beraten werden und teils mitverabschiedet werden. Dann gibt es noch den Rat der Europäischen Union und den Europäischen Rat der Minister. Das heißt, in dem einen sind die Minister vertreten, zum Beispiel alle Innenminister oder alle Finanzminister. Im anderen sind die Staats- und Regierungschefs dabei. Das sind so diese, was wir unter EU-Gipfel dann immer hören, die auch mitentscheiden, aber eigentlich vor allem einberufen werden, immer wenn es irgendwo hakt und kracht und knirscht. Dann sind wir dann doch wieder bei nationalen Politikerinnen, die das irgendwie klären müssen, wenn Kommission, Rat und eben das Europäische Parlament keine Einigung finden.
Inwiefern spielen denn die Parteien in den einzelnen Nationalstaaten eine Rolle?
Die spielen eine ganz entscheidende Rolle. Zum einen vor allem über die nationalen Wahlen, da eben damit bestimmt wird, wer sitzt in der nationalen Regierung, die dann gleichzeitig eben auch auf europäischer Ebene vertreten ist. Dann natürlich bei den Europawahlen. dass wir die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments damit bestimmen. Allerdings eben nur, jetzt aus deutscher Perspektive, wer für Deutschland in welchen Parteien, die in Deutschland antreten, tatsächlich im Europäischen Parlament sitzen. Aber wir können jetzt nicht französische Sozialisten oder italienische Konservative wählen, da es eben 27 verschiedene Wahlen sind auf nationaler Ebene.
Wie einfach ist denn die Entscheidungsfindung mit so vielen Ländern, die so viele verschiedene Interessen haben?
Schwierig, sehr schwierig. Also man muss sich das vorstellen wie der Deutsche Bundesrat, nur dann nochmal fast die doppelte Menge an Akteuren, die dazukommen, plus dann nochmal eine Kommission obendrauf. Also da spielen ganz, ganz viele Interessen eine Rolle. Und in Teilen, je nachdem, in welchem Bereich wir uns befinden, gibt es natürlich dann noch Verbände, Organisationen, die ein Mitspracherecht haben oder angehört werden oder teilweise auch die Bundesländer, wenn es regionale Interessen betrifft. Also da reden wir dann schon von Akteuren, die sich so 100, 200, 300 Personen das alleine da sein können, plus Mitarbeiterstäbe. Also das ist ein ganz schön großer Aufwand, um einen einzigen Gesetzesvorschlag da mal durchzubringen.
Ist es denn so wichtig, dass so viele Menschen bei den Entscheidungen mitreden können?
Wenn wir das System so haben möchten, wie es jetzt ist, dann ja. Weil dann ich mir schwer vorstellen kann, wie es ein System geben kann, wo man sagt, die 4 oder 5 größten Länder entscheiden alles und die kleinen Länder müssen das dann eben umsetzen. Also die möchten ein Mitspracherecht und das haben sie auch in vielen Bereichen, wenn es um Einstimmigkeitsprinzip beispielsweise geht. In anderen Politikfeldern kann es teilweise auch sein, dass die Mehrheit entscheidet. Die Alternative wäre natürlich, dass wir Europawahlen haben und eine europäische Regierung wählen, die dann eben aus einem Regierungschef, Ministerinnen etc. besteht. Aber dann bräuchten wir auch transnationale Wahllisten, dass wir eben auch Slowaken wählen können und Slowenen könnten dann deutsche Politikerinnen wählen. Das wäre aber ein riesengroßer Koordinationsaufwand und da fehlt den nationalen Politikerinnen auch der jegliche Anreiz dazu, denn das sind auch weniger Posten, die man besetzen kann.
Es gibt ja auch sowas wie die EU-Volksentscheide. Werden diese genutzt?
In geringem Maße, eigentlich in sehr geringem Maße. Die Volksentscheide sind dann auch nicht immer bindend oder sind eigentlich gar nicht bindend. Das heißt, es ist eher dann so eine Meinungsabfrage, die die EU-Kommission beispielsweise auch gar nicht so oft nutzt, weil sie hat mit dem Eurobarometer als regelmäßigen Umfrageinstrument alle halbe Jahre eben auch die Möglichkeit, dann die Meinung der Bevölkerung in den einzelnen Mitgliedsländern abzufragen. Und die selber zu nutzen, ist eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen schwierig. Da geht es eher über EU-Petitionen, dass man versucht, da ein Thema auf die Agenda zu bringen.
Haben Sie da ein Beispiel für so einen solchen Volksentscheid?
Für einen Volksentscheid konkret tatsächlich nicht, weil ich glaube, das bekannteste für Deutschland war die Petition tatsächlich die Abschaffung der Winterzeit, also die Umstellung auf die Sommerzeit, die aber so formuliert war, dass in anderen Ländern teilweise die Leute gar nicht verstanden haben, was soll jetzt abgeschafft werden, die Sommerzeit oder die Winterzeit, weil die unterschiedlich benannt ist in den Ländern. Und im Grunde war das tatsächlich so, dass die ein Riesenerfolg war von der reinen Zahl und später sich herausgestellt hat, dass so um die 80-90% aller Unterschriften kamen nur aus Deutschland. Also eigentlich waren nur die Deutschen daran interessiert, dass die Uhr wieder umgestellt wird. Für andere ist das überhaupt nicht erstrebenswert, gerade wenn sie in Portugal sind oder in Finnland. Für die macht das keinen Unterschied, beziehungsweise die leben schon in der präferierten Zeitzone.
Wie wird der EU-Haushalt auf die Länder verteilt? Herr Groß, woher kommt denn das Geld der EU?
Das Geld kommt zum allergrößten Teil von den Mitgliedstaaten selbst, die eben in gewissem Maße einzahlen in die Europäische Union, gewisse Beiträge zahlen, gestaffelt nach Einwohnergröße, nach Bruttoinlandsprodukt. Dann gibt es Einfuhrzölle, die die EU erhebt und eigene Einnahmen hat, einen gewissen Anteil an der Mehrwertsteuer bekommt in den jeweiligen Staaten, plus noch so kleinere Abgaben, die sehr detailliert dann sind. Das heißt, im Endeffekt stehen aber dann für einen Zeitraum von jetzt 6 Jahren so um die 1,8 Billionen Euro zur Verfügung. Das heißt, wir zahlen das ein, aber wir bekommen eben auch sehr, sehr viel Geld wieder heraus.
Und wer entscheidet letztendlich, wohin das Geld fließt?
Nun, im Endeffekt entscheidet die Kommission zusammen mit den Staats- und Regierungschefs und dem Europäischen Parlament und in letzter Instanz tatsächlich das Europäische Parlament über den Haushaltsplan, über das Budget, was über mehrere Jahre sich erstreckt. Und da gibt es dann heftige Verhandlungen darüber, wo das hingehen soll. Geht es eher in Agrarbereich, eher in Jugendpolitik, Sozialpolitik, Rüstung natürlich dann jetzt oder Energieumwandlung oder Transformation der Energiewirtschaft.
Warum lohnt es sich, in der EU Mitglied zu sein? Gibt es Aspekte, die wir im Alltag so gar nicht auf dem Schirm haben, die durch die EU viel einfacher und besser geworden sind?
Ja, also für mich das Prägnanteste auch hier wieder wahrscheinlich Ladekabel. Also das weil Sie vorhin gefragt hatten, was können sich manche nicht mehr vorstellen? Ich meine, das haben wir wahrscheinlich jetzt noch alle erlebt, aber in 5 Jahren werden sich Leute fragen, wieso habt ihr eigentlich 12 verschiedene Ladekabel für unterschiedliche digitale Geräte daheim herumliegen? Dann werden wir sagen, weil man fürs Handy, für den Laptop, fürs Notebook, fürs Tablet unterschiedliche Anschlüsse brauchte. Und quasi diese Vereinheitlichung der EU, gewisse Standards durchzusetzen und das auch als Vorgabe zu machen für Unternehmen, ist eigentlich etwas, was den Alltag erleichtert. Und gleichzeitig würden aber Unternehmen natürlich in gewissem Maße zu Recht auch sagen, vielleicht gibt es aber auch zu viele Vorgaben, was wir dann eben nicht so mitbekommen, was eher Unternehmen belastet, was wir als normale Bürger in Anführungszeichen dann vielleicht aber gar nicht so mitbekommen.
Welche Vorteile bietet die EU denn sonst ihren Mitgliedstaaten?
Nun, sie bietet zum einen eben die Reisefreiheit, die trotz gewisser Schlagbäume, die wieder errichtet werden, trotzdem ja noch gegeben ist. Also, dass man prinzipiell einfach mit dem Zug von A nach B quer durch Europa fahren kann oder fliegen kann oder mit dem Auto fahren kann. Das heißt, das sind natürlich versteckte Kosten, die wir nicht mehr tragen, weil es halt Zeitersparnis bringt, weil es ein Gemeinschaftsgefühl stiftet. Das wäre ein Punkt, das wäre die Reisefreiheit. Aber ich glaube, so aus unternehmerischer Perspektive sind es vor allem eben Freiheit von Güter, Waren und Personen. Also als EU-Mitgliedsbürger und Bürgerin kann ich eben überall arbeiten, wo ich möchte, solange ich gewisse Voraussetzungen erfülle. Aber das ist natürlich deutlich einfacher als für jemanden, der außerhalb der Europäischen Union geboren wurde und eben keine Staatsbürgerschaft in einem EU-Mitgliedsland besitzt.
Also ist es ja verständlich, dass es auch noch weitere Beitrittskandidaten für die EU gibt. Also momentan sind es, glaube ich, 8 Länder, die darauf warten, in die EU aufgenommen zu werden. Welche neuen Chancen bringt das denn für die EU mit sich, wenn es neue Beitrittsländer gibt? Oder verbirgt das auch Risiken?
Nur heißt der, wenn ich mit den Risiken anfange, ist eines der größten Risiken, die immer gesehen wird, ist, dass die neuen Beitrittsländer ökonomisch schwächer sind als die bereits vorhandenen Beitrittsländer. Und das ist etwas, was man nachvollziehen kann, dass natürlich sich dann, wenn wir darüber über das BU-Budget vorhin gesprochen hatten, bei Umverteilung von Geldern werden gewisse Länder schlechter gestellt werden, als wenn diese Länder nicht neu hinzugekommen wären. Ein Vorteil ist dann vor allem eher in so geostrategischen, außenpolitischen Erwägungen zu sehen für die Europäische Union, dass man weitere Länder eingliedert, dass man im konkreten Fall eben nicht möchte, dass die abhängig von Russland werden oder den chinesischen Einfluss zurücktrennen möchten. Und die EU ist eben das große Friedensprojekt, vielleicht ein Punkt, den ich vorhin als erstes hätte ansprechen sollen, und dass damit eben auch gewisse Konflikte befriedet werden sollen oder dass es innerhalb oder zwischen europäischen Staaten eben keine Konflikte mehr gibt oder keine kriegerischen Auseinandersetzungen und damit man auch eben neue Mitgliedsländer hinzugewinnen möchte.
Wir haben ja jetzt auch schon einen Fall gehabt, dass ein Land ausgetreten ist aus der EU. Mit dem Brexit hat sich Großbritannien aus der EU verabschiedet. Wie sieht es denn für Großbritannien jetzt nach dem Brexit aus?
Schlecht. Also ich war vor ein paar Wochen drüben auf der Insel und alleine das erstmal ist es nervig, da jetzt hinzukommen. Aber zweitens auch, was sich letzten Sommer auch gezeigt hatte, eben, dass Supermarktläden leer sind. Also kein Waschmittel, keine Lebensmittel, kein Käse. Also alles aus Frankreich war einfach nicht da, war nicht vorhanden, weil es teilweise Streiks gab. Teilweise aber auch fehlen ihnen inzwischen einfach ganz profan Lastwagenfahrerinnen aus Rumänien, Polen, Bulgarien, die so die Hauptquelle der Lastwagenfahrer dargestellt hatten. Und das zieht sich eben auch noch durch in den Bildungsbereich oder in ganz normale Care-Arbeit, die eben häufig von osteuropäischen Bewohnerinnen und Bewohnern von den Mitgliedstaaten geleistet wurden, gerade eben im UK.
Welche großen Projekte hat denn die EU noch vor sich?
Und das aktuell größte ist wahrscheinlich der Green New Deal, der jetzt im Zuge von Russlands Überfall auf die Ukraine ein bisschen an Schwung verloren hatte, da eben doch dann relativ viel Geld eher in Rüstung und Sicherheitspolitik fließt. Aber das ist eben die Transformation der europäischen Wirtschaft hin zu einem grünen Wachstum, zu einer klimaneutralen Kontinent. Also die EU möchte ja der erste Kontinent weltweit sein, der klimaneutral arbeitet. Und das ist so das riesengroße Projekt, was so plus dem Friedensprojekt eben noch hinzukommt.
Wissen wir denn eigentlich, wann der Green New Deal vollendet sein soll?
Tatsächlich nicht, weil durch die Bauernproteste sehr, sehr viel zurückgenommen wurde oder Einschränkungen vorgenommen wurden. Das heißt, dieser Zeitplan, der immer ambitioniert ist, meistens erreichen sie ihr Ziel ja nie, aber wenn man sich halt kein ambitioniertes Ziel setzt, dann fehlt auch der Wille der nationalen Regierung, da hinterher zu sein. Das heißt, ursprünglich war 2030 mal angepeilt für den ersten Schritt und insgesamt 2050. Das kann immer noch erreicht werden. Aber da vergehen noch so viele Jahre, da kann so viel passieren. Wie gesagt, Pandemie, Überfall, noch eine weitere kriegerische Auseinandersetzung. Wer weiß, was da eben alles noch auf die Europäische Union zukommen könnte.
Wie könnte sich denn eine geringe Wahlbeteiligung bei den EU-Wahlen auf die Politik auswirken?
Also die Wahlbeteiligung ist ehrlich gesagt komplett egal, so wie bei allen anderen Wahlen, die wir in Deutschland auch haben. Es würde eine Diskussion natürlich darüber stattfinden, ist das jetzt noch legitim, sind die legitimiert, gibt es eine Untergrenze, wie viel Wahlbeteiligung man haben sollte. Also eine Diskussion, die wir bei Kommunalwahlen schon seit Jahren und Jahrzehnten führen. Aber es legitimiert ja oder delegitimiert dennoch nicht die Personen, die dort gewählt wurden. Also für den konkreten Ablauf des Europäischen Parlaments würde sich daran überhaupt nichts ändern.
Kann denn die EU von Antidemokraten gekapert werden?
Ja, also es reicht in Anführungszeichen, wenn Antidemokraten eben entweder eine Mehrheit oder vielleicht auch nur ein Drittel haben, um gewisse Vorhaben einfach sperren zu können. Wenn mit 2/3 Mehrheit entschieden werden muss und sie haben mehr als ein Drittel, reicht das als Sperrminorität, dass gewisse Vorhaben, Richtlinien nicht mehr umgesetzt werden können, gewisse Arbeitsweisen nicht mehr funktionieren und natürlich dann auch der ganze Betrieb und der Ablauf gestört wird.
Wie kann ich mich denn in die EU sonst noch einbringen?
Nun, das Einfachste ist tatsächlich, einfach in Anführungszeichen, wieder über Parteien sich einzubringen. Das Zweite ist, es gibt genügend Initiativen, sei es bei NGOs, sei es bei den Parteien selber, was zum Beispiel eben Praktika angeht oder auch bei den gewissen Regionen, die dort vertreten sind, also mit ihren Landesvertretungen, gerade in Deutschland. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie man eben ein Praktikum, ein Internship oder auch einen regulären Job bekommen kann. Und das wird auch immer händeringend gesucht. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg, in Brüssel und Straßburg da mal reinzuschnuppern.
Welche Botschaft haben Sie denn an Leute, die nicht sicher sind, ob sie an den EU-Wahlen teilnehmen wollen?
Sie sollten auf jeden Fall zur Wahl gehen. Nicht nur zur EU-Wahl, sondern generell. Aber auf jeden Fall auch zur Europawahl dieses Jahr, weil eben das Europäische Parlament und die europäische Ebene die Ebene ist, die einfach am meisten inzwischen entscheidet, was unser Leben beeinflusst. Und da würde ich mir wünschen, dass die meisten da eben hingehen zur Wahl und diejenigen Vertreterinnen und Vertreter zu wählen, denen sie am ehesten zutrauen, auf europäischer Ebene das umzusetzen, was sie selber möchten.
Vielen Dank, Herr Groß, und danke fürs Interview.
Ganz herzlichen Dank.
Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.